Hallo und willkommen zum Podcast von Fototreff Berlin. Fototreff Berlin wird unterstützt von MPB, der Online-Plattform für gebrauchte Foto- und Videoausrüstung, Henemann Druck und D-Light Rental Services. In dieser Ausgabe zum Fototreff Nummer 38 im Oktober 2023 sprechen Susanne Kriemann und Lena Fließbach über Fotografie und Nachhaltigkeit.
Okay, hallo, herzlich willkommen zum Fototreff 38 zum Thema Fotografie und Nachhaltigkeit. Schön, dass ihr alle da seid. Von unserem Team vom Fototreff sind Robert da, Katrin an der Tür, Sarah hier vorne und Andresa unten an der Bar. Und unsere Gäste sind Susanne Kriemann und Lena Fließbach. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr, dass wir den Abend mit euch verbringen können. Und der Verlag Schiffbooks mit Helena und Christian, die hier hinten sind, genau. Und unser Sponsor MPB ist auch da, Hermann und Lotte, die genau auch für euch da sind während der Pause. Wir starten erstmal mit dem Talk, also ungefähr eine Stunde haben wir Zeit, 40 Minuten für den Talk und dann eröffnen wir nochmal für Fragen. Und dann geht's weiter mit Shiftbooks im zweiten Teil. Und genau, Susanne und Lena werden sich jetzt erstmal zu Susannes künstlerischen Arbeit austauschen und über ihre Erfahrungen, die sie in den letzten Jahren gesammelt hat, zu nachhaltigen Produktionswegen sozusagen und genau, zu Shiftbooks dann später nochmal mehr.
Ja, erstmal auch vielen Dank für die Einladung an euch alle und dass es so toll organisiert ist. Also schön, dass ihr alle da seid. Ich habe jetzt die Freude, euch erstmal ein bisschen in einen längeren Arbeitszyklus von mir mitzunehmen. Der fängt an mit einem Zitat von Jean-Paul Sartre und das ist hier projiziert, aber ich erzähle euch, warum mich das so bewegt hat. Und zwar geht es hier um dieses weiße Feld Schnee und er praktisch bringt zusammen zwei Perspektiven, die in der Fotografie sehr präsent sind. Das eine ist die Fotografie durch Abstand, also das, was man eigentlich mit Landschaftsfotografie oder eben also den Begriff von unendlich schöner Natur begreifen könnte, dass man eben eine bestimmte Distanz haben muss zu einer wunderschönen Landschaft und die dann als was weit weg von einem darstellt. Und der zweite Moment in diesem Zitat ist, dass man, wenn man vor einem Schneefeld steht, unweigerlich einen Schneeball daraus gewinnen möchte. Das heißt, also man zerstört das schöne Weiße und gräbt es so ab. Und der Text hat Eva Schmidt, eine Kuratorin aus Siegen, damals in dem Buch Ray, was auch unten liegt, veröffentlicht und so praktisch hat das wie so eingeleitet die Arbeiten, die ich mit Bergbau und Fotografie gemacht habe. Und jetzt nehme ich euch praktisch mit in die Arbeit Pechblende. Pechblende hat ungefähr 2014 begonnen. Ich hatte damals auf der Suche nach einem Thema, was sehr nah an Berlin dran liegt und was mit Bergbau zu tun hat. Und Radioaktivität ist ein Thema, was mich schon sehr lange sehr intensiv beschäftigt. Eigentlich seit Tschernobyl bin ich mehr oder weniger verheiratet mit dem Thema. Genau, ich habe damals angefangen, ich war damals in New York auf einer Residency und habe mir gedacht, der Uranbergbau aus Thüringen und Sachsen, der Wismut SDAG, jetzt GmbH, hat mich stark interessiert und ich wollte eben Versuche machen mit den Steinen und in New York im Museum der Naturkunde lag ein Stein aus Sachsen, der in den 40er Jahren dorthin kam, auf mirakulöse Weise und der praktisch so aussieht. Und in diesem Moment dieses Bildes, das ist nicht Teil der Arbeit, aber das Bild sagt eigentlich schon alles, dass Fotografie Sachen überhaupt nicht darstellen kann. Und das ist was, was mich schon wirklich sehr lange in der Fotografie interessiert. Was liegt am Rande des Bildes oder außerhalb des Bildes? Was nehmen wir nicht auf, wenn wir fotografieren? Und auch, dass die Fotografie keinen Ton mitnimmt und auch keine Bewegung mitnimmt. Und eben dieser Raum des Unsichtbaren, Unbegreifbaren, aber auch Mirakulösen, der spricht mich sehr an. Und deswegen habe ich eine Methode gewählt, die auch Henri Becquerel gewählt hat, die Autoradiographie. Das hier ist eine 7 Tage lange Belichtung dieses Steines auf analogen Film. Und was man sieht, ist so eine Art nebulöses Strahlenbild und auch scharfe Einschüsse von Gammastrahlen oder Radon. Das konnten die Wissenschaftler sich selber nicht erklären. Und auch hier dieser Blitz, der ist, weil diese Autoradiographien in schwarzen Tüten, also die Filme sind in schwarzen Tüten verpackt und wenn man die öffnet, dann blitzt es elektrisch. Und hier ist die Karlsruhe Nuklidkarte. Einfach so ein bisschen, dass ihr wisst, in welchem Zeitschema wir uns mit der Radioaktivität befinden und diesem Mineral Pechblende oder Uraninit. Es hat eine Halbwertszeit von 4,46 Billionen Jahre, Milliarden Jahre und es ist ein Gestaltenwandler. Das ist auch was, was mich extrem fasziniert und ich habe absolut, also ich kann mir es immer noch nicht erklären, wie man überhaupt auf die Idee kommt, dieses Mineral ausgraben zu wollen. Aber in dieser Verfallskette gibt es mehrere Zeiten, die mehr mit meiner menschlichen Zeit zu tun haben, als mit dieser unendlich langen Zeit, von der wir uns keine Begriffe machen können, nämlich zum Beispiel 3,82 Tage Radon oder 3,4 Minuten Polonium oder 27 Minuten, ist immer so lang, wie ungefähr diese Talks sind, wie auch heute, Blei, aber unstabil. Und so habe ich angefangen mit den Pechblende-Samples aus dem Naturkundemuseum in Berlin, die auch aus Sachsen und Thüringen, aus dem Bergbau stammen, wie so Arbeitsrhythmen zu bilden. Also jeden Montag bin ich ins Naturkundemuseum gegangen und habe ein 7-Tage-Strahlenbild abgenommen und habe dann praktisch während der Ausstellung in der Schering-Stiftung 2016 die gesamte Zeit von Aufbau der Arbeit bis zum Abbau der Arbeit in Strahlenbildern dargestellt und am Ende 112 Tage Strahlung dargestellt. Aber es gibt auch andere Strahlenbilder, die mich in der Recherche fasziniert haben. Das ist das Bild eines Kugelfisches der Operation Crossroads. Das hat die Operation Crossroads selbst, also die Wissenschaftler, die damals mit auf den Booten waren, angefertigt. Und der hat eine radioaktive Alge gegessen und hat 48 Stunden Belichtungszeit auf einem Film dieses Bild erzeugt. Da ist zum Beispiel was, was mich wieder so in diese Zeitloop, also wenn man sich mit solchen Zeitbegriffen auseinandersetzt, die nicht ein 60stel Sekunde oder einen halben Tag Belichtungszeit sind, sondern dieser Fisch hat eine Halbwertszeit von 3 Tagen, bis er anfängt so zu stinken, dass man ihn unbedingt nicht mehr neben sich haben möchte. Das Cäsium, was diese Strahlung macht, die hat eine Halbwertszeit von 34 Jahren. Das heißt also, der Fisch strahlt immer noch, aber er ist schon längst irgendwie desintegriert. Und solche Sachen finde ich einfach sehr interessant mit der Strahlung. Und hier sind noch mehrere Strahlenbilder, wie zum Beispiel eine radioaktive Niere, eine Schlange aus Fukushima, die 48 Stunden belichtet wurde und ein Lendenstück eines Schweines. Und was eben neben dieser Zeitdimension faszinierend ist, sagen wir so aus der fotografischen Perspektive, dass die Radioaktivität keine Schärfe abbildet, sondern unscharfe Einschüsse ergibt. Und so, ja, habe ich einfach, das ist jetzt alles aus dieser Arbeit Prolog, Pechblende Prolog, wo ich praktisch anfange, so mich mit diesem Phänomen radioaktiver Strahlung zu beschäftigen. Und das ist eine Ausstellung in Toronto in der Prefix-Galerie. Da habe ich praktisch das gesamte erste Archiv von Strahlenbildern auf 4 Plexiglasplatten gehängt. Und auf der anderen Seite sind dann die Bildunterschriften, aber für mich war das damals auch wichtig, dass die Bildunterschriften und die Bilder selber wie so getrennt sind, sodass man sich auch so seine eigene, wie so begehbare Situation der Lage verschaffen kann.
Vielleicht. Hallo. Ah ja. Ja, Susanne, vielleicht, ich finde es ganz spannend, weil ja auch die Steine im Grunde so ein bisschen zu so Coworkern werden, oder? Und in der Library for Radioactive Afterlife. Und vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, inwiefern du davor gehst, dass halt die Radioaktivität, also wie du sagst, es ist unsichtbar, es ist ja auch wahnsinnig beunruhigend, ja, dass man es nicht sieht, also man riecht es nicht, man hört es nicht, aber es ist irgendwie da, das weiß man. Und du arbeitest ja auch mit WissenschaftlerInnen zusammen. Wie geht ihr da genau vor, dass das dann eben sich auch so, also du hast ja diese Methode entwickelt, dass es sich wirklich auch in diese Bilder dann einschreiben kann und dadurch dann eben auch vielleicht so ein bisschen verständlicher oder sichtbarer wird.
Ja, also zum einen gibt es im Naturkundemuseum über 500 Exemplare der Pechblende aus einem Johannes-Georgenstadt und Schlema, also aus den ehemaligen Uranbergbaugebieten in Sachsen und Thüringen. Und der Petrologe, der Ralf Thomas Schmidt, der arbeitet sehr nah mit mir zusammen, der hat auch mit mir all diese Samples fotografiert. Unten liegt ein Buch, da haben wir praktisch wie so den Berg zurück fotografiert, indem wir alle Samples nebeneinander legen und wie so das zurückführen in den Berg. Aber auch die Wissenschaftler vor Ort, also aus der Uni Jena zum Beispiel, haben die zwei Forschungswiesen, einmal die Gessenwiese und einmal einen Berg. Da sind ehemalige Absalzhalden, die eben stark verseuchten Boden hinterlassen haben. Und denen habe ich einfach, ich habe mich einfach dazu gesellt sozusagen. Also es gab keinen echten Forschungsauftrag oder so, sondern ich habe die gefragt, ob ich mitgehen kann. Und dann war ich da jedes Jahr für 4 Jahre auf den Feldern und habe eben, das zeige ich euch auch gleich, noch mehr gemacht, aber jetzt auch nochmal zu dieser Unsichtbarkeit, Sichtbarkeit. Also die Arbeit, die hat auch mit meiner eigenen Praxis viel zu tun, weil es gab diesen Moment, je mehr man über Kamera und das koloniale Regime der Fotografie oder auch das, was in der Ausstellung Mining Photography oder Image Ecology jetzt in CO Berlin thematisiert wird, wie die Fotografie selber so stark an diesem Klimawandel mit beteiligt ist, beschäftigt man sich automatisch auch mit diesem Regime der Kamera. Und der erste Schritt war so, irgendwie kam das auf eine interessante Weise zusammen, dass ich die Kamera einfach mal nicht mehr mitnehme, sondern einfach mal im Schrank lasse und dass der Stein wie so ja eben nicht zur Kamera rührt. Also eben der Stein ist ja der Stein selbst und er strahlt, aber er ist eben nicht ein exteriöres Ding, sondern er ist wie so sein eigener Index. Und diese Indexikalität dieser Radiografien, die fand ich eben auch sehr stark, weil ich sie auch nicht beeinflussen kann, sondern der Stein so das selber sozusagen macht. Und also man hat dann schon über die Zeit eine Methode gefunden, wie man sieht, was das ungefähr für ein Strahlenbild sein könnte. Und die sehen ja auch recht interessant aus manchmal. Genau.
Ja, und ich meine, du thematisierst es ja auch, also was du sagst, also die Geschichte der Fotografie ist ja eben sehr stark auch mit der Geschichte der Industrialisierung, Kolonialisierung verstrickt und damit natürlich auch mit der Klimakrise. Und ich finde es ganz spannend, dass du dann auch so historische Verfahren verwendest. Also das sehen wir ja gleich noch zum Beispiel diese Heliogravüre, weil dort im Grunde ja auch in dieser Fotografiegeschichte das auch alles angefangen hat. Ne? Mhm. Also sozusagen, es war ja so ein bisschen so eine zeitgleiche Entstehung irgendwie, ja, ne? Der Fotografie und der Industrialisierung. Und diese Materialien, die sich da einschreiben, also die du dann ja auch, was du ja gleich noch erzählen wirst, dann eben auch diese toxischen Stoffe, die in den Pflanzen enthalten sind, die du dann wiederum auch wieder als Pigment verwendest. Und genau, also vielleicht kannst du das nochmal erzählen, auch so diese einzelnen Schritte. Also es ist ja schon auch in gewisser Weise ein bisschen eine komplexe Arbeit, weil sie ja aus vielen verschiedenen Kapiteln oder Schritten besteht. Ja. Ne? Mhm. Also wir haben jetzt gerade eben die Radiografien gesehen, aber dann kommt ja auch noch das Ernten und Fotografieren. Mhm. Und genau.
Dann gehe ich mal weiter. Auch ein guter Stichpunkt, eben die Fotografie noch mal größer zu begreifen als die Kamera, der Film, das Digitale, die Chipkarte, sondern eben, wo findet sie überall statt, wenn es um solche Böden geht oder eben um, hier ist kein Klimawandel, sondern das sind Forschungslabore, also offene Forschungslabore der Uni Jena. Und auf der linken Seite seht ihr praktisch ein Ultraschallbild und alles, was so schwarz-weiße Punkte sind, da strahlt es noch unterirdisch. Und rechts seht ihr den Hubschrauber mit diesem enormen Scanner, der diese Bilder erzeugt. Und das war für mich eben auch zum Beispiel dieser Austausch mit Wissenschaftlern in dem Sinne ist für mich wahnsinnig wichtig und interessant, weil ich selber so einen Helikopter mir nie leisten könnte oder auch kein Ultraschallbild von der Landschaft, in der ich lebe, machen kann. Und zum Beispiel haben wir dann diesen einen Punkt genau geografisch festgelegt und haben dann gegraben. Also hier gibt es auch mehrere Verwebungen von Wissenschaften wie der Archäologie oder eben Spurensuche. Und da kamen eben diese aus dem Bergbau stammenden Asphalte, Aluminium und eben ein mini kleines Stück Pechblende. Aber auch eben, was man in dieser Arbeit immer mehr begreift, ist, dass es nicht nur der Stein ist, der strahlt, sondern dass alles, was mit dem Stein in Verbindung ist, und ist auch schon strahlend irgendwie. Also das ist wie so eine großes Rauschen, so ein bisschen.
Also das heißt, die Erde und die Pflanzen, genau. die ganze Umgebung ist quasi verseucht.
Genau, aber das ist auch so, dass man kann das nicht sagen, wieso alles ist verseucht, sondern es gibt diesen einen ziemlich guten Satz von Alexei Medeljewew, der das Buch 10 Jahre nach Tschernobyl geschrieben hat, wo er die Radioaktivität wie so eine Art Monster beschreibt, die immer mal auftaucht und wieder verschwindet. Und wir wissen ja auch, dass wir Wildschweine mal essen, mal nicht essen dürfen, dass es auch diesem Verschwinden oder sich wandeln, also ein enormer Gestaltenwandler, mit dem man es hier zu tun hat. Aber zum Beispiel ist auch eine Geschichte, die extrem faszinierend wird. Also oft werde ich gefragt, ob mich dieses Schauerige so anzieht, aber es tut es eigentlich nicht, sondern mich zieht es eigentlich eher an, dass ich viel darüber wissen möchte, weil wissenschaftlich, statistisch berechtigt Radioaktivität sowieso ansteigen wird. Das heißt, und wenn man eben denkt, man ist sofort verstrahlt, dann ist man wie so gehandicapt. Man hat einfach nur Angst und möchte sich vergraben. Aber es gibt wahnsinnig viele wissensreiche Dinge. Also manchmal redet man ja auch über diesen, jetzt gerade auch wieder mit dem Ukraine-Krieg, wo man denkt, so jetzt kommt vielleicht ein Atomkrieg. Aber man merkt, dass kein Jod in den Apotheken zu haben ist zum Beispiel. Und es sind auch immer wieder Diskussionen, die ich auch für mit der Bundesgesellschaft für nukleare Entlagerung oder mit der Bundesagentur für Sicherheit und also Sicherheit, Strahlensicherheit, warum man der Bevölkerung da einfach gar nichts an die Hand gibt an Wissen zum Beispiel und warum man sofort immer denkt, Radioaktivität, du guckst den Stein an und schon fällst du tot um. Und eben in dieser Arbeit gibt es eben so viele verschiedene Schleifen, wie zum Beispiel der Fluopen. Diese Birke, die wächst eben auf verseuchtem Boden und der Fluopen macht der Birke Stress, indem er ihr Nacht macht auf diesem Stück Blatt. Und der Fluopen kann dann den Stress messen, also ist die Birke sozusagen stressfähig oder ist sie schon total am Ende. Und solche Sachen finde ich eben auch total wichtig in der Fotografie, dass man sie immer so nochmal ein bisschen drückt und weiter drückt, also dass man sie eben viel weiter denkt als das. Und da kommen eben die alten Techniken rein, wie du schon so gesagt hast, nämlich die Kamera Obscura zum Beispiel als Wunder der Fotografie, die ganz einfach in jeder Schuhkiste erstellbar ist mit einer Lampe und einem Apfel und einem kleinen Objektiv oder eben die Heliogravur. Und hier ist es eben mit der Forschung so gelaufen, dass ich erst eben mich primär im Berg aufgehalten habe mit den Bergarbeitern und irgendwann mit den Geologen aufs Feld gegangen bin und dann mit den Biologen diese Kräuter spezifiziert habe über eine Doktorarbeit von Katja Nebelung, die sozusagen auf diesen extrem verseuchten Boden wachsen können, weil sie mit Pilzen sich vereinen und durch die Pilze die Schwermetalle sozusagen in Zaum gehalten werden. Und links seht ihr so eine Art Cocktail, was so eine Pflanze hat. Die hat nämlich auch Blei und Mangan und Lanthanum und Gadolinium, Vanadium, Zink, Uran, also und am Ende dieser gesamten Messung haben wir festgestellt, dass so eine Pflanze analog zu einem Mobiltelefon angesehen werden kann. Nur nicht in der Quantität, sondern in der Qualität. Und das fand ich so interessant, das hat mich nochmal so total inspiriert.
Ja, das ist der Wahnsinn, ne? Also wie viele verschiedene Schwermetalle auch in unseren Mobiltelefonen eigentlich vorhanden sind, ne? Und was da auch an, also nicht nur der Abbau, sondern die ganzen Transportwege, die damit verbunden sind. Also ich habe mal irgendwo gelesen, also ich glaube irgendwie 80% der Emissionen entsteht, von einem Mobiltelefon entsteht halt bei der Entstehung und nicht beim Verbrauch, ne? Also es ist so ganz...
Ja, das finde ich interessant und auch vielleicht in der Zukunft, dass wir Mobiltelefone gar nicht mehr brauchen, weil die Pflanzen es schon können. Das wäre doch eigentlich auch cool. Auf jeden Fall gibt es auch in dieser Arbeit wieder dieses Looping-Effekt, dass ich eben auch das Performative wichtig finde, dass eben jeder Schritt dann, weil jeder Schritt ist wertvoll, weil ich komme nur einmal im Jahr auf diese Wiese und die Wissenschaftler haben nur wenige Stunden Zeit für mich. Also habe ich dann ein Fotogramm gemacht von diesen Pflanzen und danach habe ich die Pflanzen praktisch zu Pigmenten gemahlen. Hier einmal die falsche Kamille, Bitterkraut, wilde Möhre und den Gerstenboden und jedes Pigment hat das gesamte Cocktail an strahlenden Schwermetallen, seltenen Erden und den Aminosäuren der Pflanzen. Und da war eben praktisch, weil das Naturpigmente sind, die einzigste Möglichkeit praktisch einen Druck zu machen, der über 120 Jahre, also nee, 180 Jahre alt ist von der Heliogravur. Und diese Arbeit ist 2016 entstanden, also für eine Ausstellung in Basel. Und wir haben das so gemacht, dass wir die Pflanzenpigmente praktisch in diese Kupferplatten eingerieben haben und dann gedruckt haben und praktisch jedes Pflanzenporträt hat 6 Stufen, weil diese Pflanzenpigmente sofort nach einem Jahr ausbleichen würden, haben wir also Ruß zugefügt, also nochmal ein anderes Schwermetall, um praktisch wie so eine negative Belichtungskette zu machen. Also die hellste Pflanze hält am kürzesten und die dunkelste Pflanzenbild hält am längsten. Und genau.
Vielleicht kannst du auch noch mal kurz was dazu sagen, weil es war ja von, ich glaube, bis 1990, ne, war das ja dort aktiv und da waren ja irgendwie, ich weiß nicht wie viele, 120.000 ArbeiterInnen oder so, die dort gearbeitet haben und natürlich auch schon auch gesundheitliche Schäden davon getragen haben. Also inwieweit spielt das für dich auch eine Rolle, wie diese Schwermetalle oder auch die Radioaktivität dann auch eine Auswirkung haben auf die Körper, die dort gearbeitet haben?
Ja, das ist auch eine sehr interessante Sache, weil es gibt einen ziemlich guten Arte-Film, das heißt Yellow Cake, die Lüge der sauberen Energie, wo praktisch auch der Uranbergbau in Sachsen und Thüringen porträtiert wird, zusammen mit dem kanadischen Bergbau. Und ich glaube noch in Australien. Und
Namibia?
Und in Namibia, ja. Genau. Ja, stimmt. Und da ist eben auch so interessant, weil die Bergarbeiter, die heute auch noch leben, die sind schon ziemlich alt, aber sie leben einfach noch und sie sind auch mega fit in ihrer Geschichts-, also sie wollen ihre Geschichte nicht vergessen lassen, obwohl es im Moment sozusagen gerade nicht das aktuellste Thema ist. Also ich finde das nicht, aber sagen wir so, von der Politik aus würde jetzt kein Museum Uranbergbau gesponsert werden. Die haben das aber einfach selber gemacht und haben dann in mehreren alten Bergwerken, die geflutet sind, Besucherbergwerke aufgemacht und dann kann man auch sehen, wie laut es da war und wie staubig und mit den Leuten, eben den Augenzeugen noch reden, denn nach 1991, als das Bergbaugesetz geschrieben wurde, dass es eben nie mehr Uranbergbau auf deutschem Boden geben wird, mussten die Arbeiter bis 2045 die Landschaft renaturieren und teilweise haben das die gleichen Bergarbeiter das ganze Ding wieder zurückgefahren in den Berg. Also deswegen kam ich auch auf diese Volumen oder auf diese unendlich viele kleinteilige Arbeit, die man oft sich nicht vorstellen kann, dass die gleichen Personen, die praktisch für Uran für den Frieden oder Atom für den Frieden also verstanden hatten, plötzlich alles wieder zurückschippern in den Berg und auch die Landschaft selber sich enorm verändert hat, weil
eben diese gesamten Abraumhalten nicht mehr da waren oder eben, genau, und eben diese Wiese, die ich hier porträtiert habe, die ist eben auf einer so einer ehemaligen Absatzhalde und ist eben eine der stärkst verstrahlten Orte in diesem Gebiet.
Ja. Und das sind ja die drei Pflanzen, die sozusagen am besten diese toxischen Stoffe aufnehmen können, richtig?
Also ja, aber die auch was mit unserem Essen zu tun haben. Also die wilde Möhre ist wie eine Möhre, das Bitterkraut ist ein medizinisches Kraut und die falsche Kamille ist ein Tee. Und deswegen war das eben auch so, dass man das eben so nah an sich ran wieder zieht, dass es eben, Genau, dann vielleicht zeige ich euch noch, wie ich das ausstelle. Also hier ist eine Installationsansicht von Wottes in San Francisco. Das ist eine ehemalige Fabrikhalle, die Oberlicht hat. Und deswegen haben wir den gesamten Strom der Galerie abgeschaltet und haben mit 5 Solarpaneelen den Strom selbst erzeugt, sozusagen für die Dauer der Ausstellung. Es war auch eigentlich ganz schön, weil bei der Eröffnung wurde es dann einfach stockdunkel und dann sind alle gegangen. Aber es war eigentlich auch stockdunkel ziemlich schön. Aber so, diese Solarpaneele waren so programmiert, dass sie praktisch das gesamte Spektrum des Lichtes, was am Himmel, das Spektakelhimmel, also Wolken, krasse Sonne, in diesen Lampen, die auf dem Boden dann sichtbar waren, wiedergespiegelt haben. Also es hat ziemlich viel geflickert. Und weil dieser Raum so groß war, habe ich praktisch wie so Wände mit einbezogen und wir haben aus Dachboden, aus diesen Gebieten Seiden und andere Leinenstoffe und auch aus Pöhler haben wir Seiden weben lassen, die praktisch so wie so, also die Geschichte dieser Stoffe ist ein bisschen komplexer, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich total darauf einsteigen soll, aber um ein radioaktiv verseuchtes Schlemmebecken, das heißt also um Pechblende in strahlende und nicht so stark strahlende Pechblende zu trennen, muss man über Schwefel diese Gesteine sozusagen waschen. Und dieses Waschen wurde in große Auffangbecken. Und diese Auffangbecken sind immer noch feucht, aber dieses Trockenprozess über diese letzten 30 Jahre ist mit Geotextilien und verschiedensten Textilien gemacht. Und ich wollte das einfach wie so visualisieren, dass dieser Boden und dieser Staub von diesen Textilien aufgenommen wird. Und deswegen habe ich mit Textilien gearbeitet. Also ist jetzt nur so am Rande, aber ja. Und dann habe ich eben auch ein relativ großes Materialarchiv mit der Arbeit zusammengebracht. Also wo praktisch Wolle von Schafen, die auf den ehemaligen Uranbergbau halten, mähen. Also die heißen Haldenschafe. Und deren Wolle wird eben zu Pullovern verarbeitet. Und diese Wolle habe ich eben auch in meinem Materialarchiv. Also oder kleine Gesteine oder starke Eisen abgelagerte Birkenblätter oder eben andere Radiographien von der Wismut. Das ist alles so Teil dieses Archivs. Und zusammen mit den Textilien habe ich versucht, über visuelle, fotografische Techniken und Materialien wie so eine größere Geschichte zu schreiben ohne Text. Also das mal so ein bisschen.
Ja, ich finde, das ist auch schon irgendwie so eine Frage, also wenn man über Fotografie und Nachhaltigkeit nachdenkt, dass wir halt jeden Tag im Grunde diese ganzen Bilder sehen von Dürren und Überschwemmungen und so weiter. Und eigentlich hat man das Gefühl, sind die meisten Menschen schon ganz abgestumpft und sehen überhaupt nicht mehr so richtig, was das eigentlich bedeutet. Und da frage ich mich halt auch, also auch als Kuratorin, wie eigentlich die Klimakrise noch repräsentiert werden kann und in Bildern oder in Fotografie oder auch in künstlerischer Arbeit und wie wir auch Bilder schaffen können, die Menschen noch erreichen, ne? Und einfach auch irgendwie was vermitteln, eine Botschaft oder einfach so auch zum Handeln vielleicht anregen können, so sogar im besten Fall. Was denkst du dazu?
Ja, ich finde es ganz interessant, weil Kyveli Mavrokolopoulos, das ist eine junge Wissenschaftlerin, die hat da über diese heißen Bilder geschrieben, weil das Bild von einem tauenden Eisberg kostet so viel Strom, also was dauernd gepostet wird und eben immer auf Instagram zirkuliert, oder ein neues Klimawandel-Horrorbild kostet ja gleichzeitig wahnsinnig viel Strom. Und die Frage ist halt natürlich, das stelle ich mir wirklich auch, ich habe keine Antwort, vielleicht können wir es diskutieren, was macht man jetzt, abschalten oder weiter fotografieren? Weil das eine ist eben das Dokumentarische in der Fotografie, was wirklich was extrem Wichtiges und Starkes ist. Aber wir haben auch gelernt, dass durch Dokumentarfotografie, wenn man die anderen auf den Bildern nicht fragt, ob sie zum Beispiel fotografiert werden wollen, gibt es enorme Probleme. Es gibt eben Archive von Personen oder Landschaften oder Objekten, die sind toxisch, nicht nur, weil sie chemisch bearbeitet wurden, um haltbar zu werden, sondern weil sie einfach zeigen, dass man das überhaupt nicht so machen kann, wie man es damals gemacht hat und wie geht man damit um und so. Und ich finde, also zumindest habe ich immer so gearbeitet, dass ich kaum fotografiere, nur wenn es was fehlt im Archiv. Also die meisten Bilder, die ich nehme, sind aus Archiven oder die sind aus schon bereits von anderen fotografierten. Also die Wismut hat alles fotografiert, was sie kaputt gemacht hat, und fotografiert jetzt weiter alles, was sie wieder rehabilitiert. Das heißt, da muss ich gar nichts mehr fotografieren. Aber manchmal fehlt eben was in diesem ganzen Ding. Und da nehme ich dann doch die Kamera ganz gerne zur Hand. Das mit dem Posten finde ich allerdings ein unlösbares Problem. Man weiß wirklich nicht, was man, ja.
Ja, es ist natürlich einerseits schon auch wichtig, wieder die Bilder zu teilen, ne? Aber klar, hat man dann wieder im Hinterkopf diesen irren Energieverbrauch. Hm. Das ist echt absurd. Und ich finde, dann ist auch noch ein Punkt, dass man irgendwie auch so diesen, also viele einfach so das Gefühl haben, diese Bilder sind halt irgendwo, aber nicht hier. Und dann aber auch so diesen Rückschluss vergessen, warum entstehen denn diese Bilder eigentlich jetzt beispielsweise auch von irgendwelchen Wetterkatastrophen oder so. Das hat ja auch was damit zu tun, wie wir hier leben. Ja, also genau. Es ist einfach so eine widersprüchliche Geschichte irgendwie, dass einfach auch im globalen Norden einfach die meisten Emissionen entstehen. Ja, so. Total. Und dazu kommt dann eben auch noch der ganze Elektroschrott, der auch noch wieder verschifft wird. Mhm. Und es sind schon.
Ja, es ist eine enorme Belastung. Also es gibt auch eine Arbeit von einem Kollegen von mir aus Karlsruhe, Dr. Matthias Brun, der hat ein Seminar darüber gemacht, dass es einen Spot gibt in der Arktis, wo man wie so den letzten noch voll vorhandenen Eisberg fotografieren kann. Und dieses Foto wird 1000-mal gemacht von Kreuzfahrtschiffen aus. Und wenn man das Ganze vom Satellit aus betrachtet, sieht man, wie so die Kreuzfahrtschiffe warten, weil sie dürfen sich gegenseitig natürlich das Bild nicht stehlen, um dann praktisch diesen fotografischen Moment zu haben und dann weiterzufahren. Und ich finde, das zeigt so ein bisschen diese gesamte Komplexität von diesem Ding, in dem wir sind, weil wir verstehen es eigentlich auch wahrscheinlich gar nicht, wie das alles zusammenhängt. Aber ich weiß ehrlich gesagt auch nicht genau, wie man sich verhandeln soll. Ich finde, es gibt so ein paar pragmatische Entscheidungen, eben, dass man wahnsinnig wenig fotografieren kann und dass es trotzdem total gut ist, in Archive zu gehen und da diese ganzen Bilder, die ja auch oft in Vergessenheit geraten sind von vielen Frauen, Fotografinnen und allen möglichen anderen Personen, die einfach nicht so auf diesen Bühnen auftauchen, dass man die einfach mitnimmt in die Arbeiten und dass man eben auch zum Beispiel jetzt, es gibt eine Geschichte, die ich immer so gerne erzähle, dass die Geologen der Uni Jena, der Verleger, also von Spektrobooks Jan Wenzel, der das letzte Buch mit mir gemacht hat, Gessen, Wiese, Kanigsberg, und der Bergarbeiter, mit dem ich sehr viel in Kontakt bin, also nicht nur er, sondern die ganze Truppe und eben eine wissenschaftliche Mitarbeiterin und meine Mitarbeiterin im Studio, die waren praktisch das allererste Mal an einem Tisch gesessen, weil wir im Berg zusammen waren und die Bergarbeiter so einen Glühwein-Moment erzeugt haben und uns mehr oder weniger überrascht haben mit geschmierten Brötchen und Glühwein. Und das war das erste Mal, dass die Bergarbeiter mit den Geologen geredet haben. Aber die sind alle am gleichen Ort unterwegs, nur in ganz anderen wissenschaftlichen und eben anderen Regime. Und das fand ich auch wieder so ein Moment, wo ich dachte, Das ist irgendwie so eine gute Geschichte, da braucht es eigentlich auch kein Bild, aber ihr könnt euch bestimmt vorstellen, wie es ist, wenn man nach einer Lasershow im Berg von den Bergarbeitern eingeladen wird, ein Brötchen zu essen und dann gibt es da noch Glühwein und so. Ja. Also, ja, ist schon sehr...
Ja, absolut. Also ich denke sowieso, dass wir da mehr hinkommen müssen, dass einfach auch die Menschen einfach mit unterschiedlichen Hintergründen sich halt mehr austauschen und einfach auch, also ich glaube auch daran, dass es halt ein Teil von einer Lösung ist. So, ja, also auch wie du jetzt zum Beispiel mit WissenschaftlerInnen zusammenarbeitest. Ich mache das ja auch viel in meiner Arbeit zum Beispiel. Ich finde es immer total bereichernd und ich habe auch das Gefühl, dass schon auch Kunst, Fotografie auch einfach eine wahnsinnig wichtige Aufgabe da erfüllen kann oder schon irgendwie so eine Art Schlüsselrolle auch übernehmen kann. Und genau, aber ich glaube halt so dieses transdisziplinäre, interdisziplinäre Zusammenarbeiten und einfach auch sich gegenseitig zuhören, ist halt sehr wichtig. So.
Ja, genau. Und wenn ich jetzt noch das praktisch letzte Kapitel dieser Arbeit, was ich glaube vor 2019 in Berlin gezeigt wurde in der Licht-Luft-Scheiße-Ausstellung. Da, also auf dem Bild seht ihr mich auf einem halten scharfe Feld und ich sammle Wolle und Schafdung und hinter mir ist dieses ehemalige Absatzbecken von Ronneburg, wo man einfach noch nicht hin kann, weil das noch sehr stark verstrahlt ist. Und ich habe damals eben für das Botanische Museum in Berlin mir gedacht, dass es irgendwie auch wichtig ist, diesen Naturbegriff, auch von dem ich ja am Anfang über Sartre sozusagen geredet habe, nochmal so stark zu hinterfragen, wenn wir in so ein Naturkundemuseum gehen oder Botanische Museum, dass wir immer noch als Erwartungshaltung diese reine, schöne Natur haben, wo irgendwie alles blüht und wächst und dann gleichzeitig eben durch den Klimawandel mit großem Schrecken auf die Landschaft gucken, weil sie plötzlich dürr ist oder weil sie plötzlich irgendwie sich verändert auf jeden Fall. Und ich finde, dass zum Beispiel da, also ich habe damals dann einfach die wilde Möhre, das Bitterkraut, das sind ja meine Lieblingspflanzen, dann auch das Fuchsschwanzgras und eben Schafdung und Schafwolle und den wilden Mohn praktisch in diese Vitrinen vom Botanischen Museum gebracht und die praktisch wie so als neue wilde Cyborg-Pflanzen angeboten an die Besucher so ein bisschen, weil ich das so stark finde, dass diese Pflanzen mit diesen Schwermetallen leben können und auch als Perspektive, sagen wir, damit beschäftige ich mich gerade ziemlich stark, dass wie können wir das wahrnehmen, was um uns herum passiert, ohne dass wir die ganze Zeit in diesem Angst und Schrecken, dass sich was verändert. Und ich finde, das ist eigentlich so ein bisschen der springende Punkt auch mit der Nachhaltigkeit, dass die Nachhaltigkeit nicht was ist, was man einfach so von heute auf morgen so umschalten kann, sondern dass man einfach auch seinen Bezug zu seiner Welt irgendwie so ein bisschen wie so graduell angleicht, indem man einfach fasziniert ist und nicht mehr erschreckt ist, weil also das ist mir zumindest aufgefallen, oder vielleicht rede ich jetzt zu sehr mit Hartmut Rosas Resonanztheorie, finde ich aber auch interessant, aber vielleicht kann man neue Worte finden für das und deswegen auch wieder wie so froh sein mit dem Umfeld, weil, genau, und ja.
Ja, und ich finde halt auf der einen Seite auch, was ist überhaupt noch Natur, wenn eigentlich die Natur ja auch größtenteils ja vom Menschen beeinflusst ist und wir da auch irgendwie so eine Symbiose eingegangen sind. Und ich glaube halt schon, aber was du sagst, dass man wieder so ein bisschen dahin zurückkommen sollte, halt auch wieder mehr mit der Natur, also was auch immer das ist, dann zusammenzuleben und halt einfach diese Verbindung wieder zu bekommen. Ne? Ja. Also und ich glaube, also gerade Pflanzen zum Beispiel, das wird ja jetzt auch immer mehr erforscht, einfach auch so die Intelligenz der Pflanzen, die Kommunikation zwischen Pflanzen zum Beispiel. Also ich finde das hochspannend zum Beispiel. Genau.
Ja, genau. So. Oder wenn man mit Anna Löwenhaupt-Zing, dieser ganz coolen Wissenschaftlerin, eigentlich auch Soziologin, wenn sie sagt, dass man durch diese Kontamination, also was ja für uns ein sehr schwieriges Wort ist, Kontamination heißt, dass man verseucht ist und Verseuchung denkt man immer gleich so, man muss so ausgesondert werden oder so. Aber dass man die Kontamination hat man in sich und die Pflanzen haben sie auch. Und in diesem Moment dieser Kontamination ist man wie so zusammen oder eins oder so. Oder zumindest kann man wie so sich mit sich kommunizieren, übereinander kommunizieren. Und dann ist dieser Begriff von Natur und Kultur sowieso völlig hinfällig. Also den kann man einfach in die Tonne schmeißen und sagen, dass man eben wie so in sich selber vielleicht mehr Flora findet und bei den Pflanzen vielleicht mehr Technologie oder so. Also klingt vielleicht interessant. Also, aber es gibt mehrere Leute, die darüber schreiben und die schreiben ziemlich gut darüber. Zum Beispiel Laura Tribaldi mit Smart Parallel Minds, wo sie versucht über die Spinne und das Spinnennetz. Also die Spinne ist das Tier, was ein Material erzeugen kann aus ihrem Körper, was flüssig und hart ist. Also ist eigentlich mirakulös. Eigentlich in Chemie machen wir das auch, wenn wir flüssige Zustände durch Kälte oder Hitze in Härte bringen, wie zum Beispiel die Herstellung von Plastik. Aber die Spinne kann das eben aus sich heraus. Und das Spinnennetz beschreibt Laura Tribaldi als so eine Art enormes Mobiltelefon, weil die Spinne über dieses Netz wie so enorme Sensoren hat. Und wenn irgendwo hinten am Netz ein Regentropfen fällt, wird das Netz irgendwie so. Also sie beschreibt das auf jeden Fall auf so coole Weise, dass ich jetzt schon wieder mein Mobiltelefon mehr mag, weil ich mir plötzlich ein Spinnennetz damit vorstelle oder ich meine Beziehung zu Spinnen völlig verändert habe. Von ja. Angst zu Freude.
Aber das finde ich auch absolut spannend. Also auch zum, ich meine, oder auch Tiere zum Beispiel haben ja auch wahnsinnige Sensoren, ja, also die teilweise irgendwie besser sind als irgendwelche technischen Sensoren, also so wenn man irgendwie an Erdbeben-Frühwarnsysteme zum Beispiel denkt oder so, ne? Das ist halt irre, oder es gibt auch eine künstlerische Arbeit von Susanna Suarez, die so Glas-Skulpturen entwickelt hat, in denen Bienen sind und die Bienen, und dann muss man sozusagen da so reinatmen und die Bienen können riechen, wenn man eine bestimmte Krankheit hat. Und dann zeigen die das halt durch eine Bewegung oder so an. Also das finde ich auch irre.
Ja, ist echt cool. Ja. Cool. Super. Dann hoffen wir auf Fragen von euch. Also. Gibt es Fragen?
Ich fange einfach mal an. Manchmal muss man kurz wieder wach werden, nicht wach werden, aber ins Reden und Denken kommen und nicht nur zuhören. Wir sind alle noch wach. Was ich an deiner Arbeit mag, ist, dass es nicht die große Geste ist, also dass du nicht auf den Eisberg steigst und mit dem Bunsenbrenner Bertinsky heißt er, der immer von oben fotografiert, um die Umweltzerstörung zu dokumentieren. Also dass es eben genauso wie ist, wie du sagst, dass du auf Augenhöhe oder dass wir alle zusammen sind und du nicht dich nach oben bewegen musst oder diese große Geste. Genau, es war eigentlich überhaupt keine Frage, es war ein Kompliment. Genau.
Ja, also zur großen Geste. Ich glaube, dass ich arbeite ja auch viel mit Künstlerbüchern und das ist auch daraus entstanden, dass ich wollte, dass die Arbeiten wie so Geschichten, die man für relativ wenig Geld also einfach haben kann, so einfach wie so Kommunikationstools oder dass die Arbeiten selber wie so nie so fertig sind, also eher wie so Pilze aus dem Boden kommen, aber dass man das ganze Performative darum herum oder das, was auch mit der Fotografie oder mit der Archivrecherche oder mit all diesen Wissenschaftlern oder den Büchern, die man liest, aber man schreibt auch oder manchmal kommen auch komische Momente, wo man sich denkt, jetzt ist wie so ein anderer Kommunikator noch im Spiel und den muss ich jetzt irgendwie wahrnehmen. Und ich finde, dann ist eben kein Punkt, sind eben eher so zyklische Dinge, die man immer so, dann kommt man mal wieder hin. Jetzt zum Beispiel gehe ich nächstes Jahr nach Limousin, nach Frankreich. Da ist auch Uranbergbau. Das wusste ich auch nicht, dass in Frankreich so viel Uran abgebaut wurde. Und das mache ich eigentlich wie so die Arbeit nochmal, aber wahrscheinlich total anders, weil da gibt es ganz andere Wissenschaftlerinnen. Also, und die Forschung findet nicht vor Ort statt, sondern in Paris zum Beispiel. Das ist auch ein bisschen typisch Frankreich vielleicht, aber es ist auch irgendwie dann auf jeden Fall ganz anders, wenn man nur so Proben hat, als das echte Feldlabor. Ja.
Ich habe mich, hallo, vielen Dank erstmal für den sehr, sehr spannenden Vortrag. Ich habe mich gefragt, in dem Moment, wo du die Ausstellung im Ausland gezeigt hast, wie es wohl ist, diese Archive, die auch verstrahlt sind, über den Flieger dorthin zu bringen und was es dann mit sich bringt, an diesen Scannern und Grenzen, welche Diskussionen man führt oder welche Anträge man stellen muss oder ob die Strahlung doch so klein ist, dass das da einfach durchgeht. Also, ja.
Also das eine ist tatsächlich, dass wir so einen sowjetischen Geigerzähler also mit transportiert haben im Koffer. Und als ich den dann, ich war so ein bisschen aufgeregt und die haben nur zu mir gesagt, also das ist ja gar nichts zu dem, was wir sonst so in den Koffern finden. Und neben Sextoy-Vortrag und Krokodilleichen, richtig schlimmes Zeug, also so ein, das hat die gar nicht so arg gestört. Und es ist jetzt, sagen wir so, es sind keine Uranpellets, also du kannst damit nichts machen. Ja, also es strahlt, aber es ist nur mit sehr feinen Geigerzählern feststellbar. Und das ist auch nicht gefährlich jetzt so, also für die Leute, weil das ist auch was, was ich echt nicht möchte, weil Kinder kommen dann in die Ausstellung und das Radon wäre wirklich gefährlich für die. Das heißt also, die Sachen, die strahlen nicht. Oder jetzt zum Beispiel hier im Naturkundemuseum, im Botanischen Museum habe ich ja die fotografiert mit so einer sehr hochauflösenden Kamera und dann auf Keramikpapier gedruckt und wie so ein Trompe-l'œil erzeugt, weil ich einfach nicht wollte, dass dieser Staub oder so vielleicht in eine Kinderlunge kommt, was wahrscheinlich dann in 30 Jahren erst feststellbar wäre, aber trotzdem ist nicht gut. Und genau, also bis jetzt, außer dass ich beinahe mein Studio nicht bekommen hätte, weil die Lady, die es mir vermietet, so viel über Radioaktivität in meiner Arbeit gelesen hat. Aber ich habe alles ausgemessen und es ist gut.
Danke.
Hi. Okay. Ich hätte eine Frage und zwar, also es sind eigentlich zwei Fragen. Das erste, als es um die Archive ging, dass man sozusagen im Bezug auf, ich möchte gerne nochmal so Bezug auf die Nachhaltigkeit nehmen, weil ich fand es auch so als Aufhänger schon, ich habe da so drüber nachgedacht, was ich darunter eigentlich verstehe und war dann schon sehr gespannt, weil ich mir wirklich ernsthaft darüber Gedanken gemacht habe, wie man Fotografie nachhaltiger angehen könnte, außer dass man halt so Fotoshoots nach Mallorca fliegt, sondern dann halt eine Fototapete nimmt, wo Palmen drauf sind oder so, also diese Thematik so. Und ich muss gestehen, ganz habe ich auch deinen Bogen nicht hundertprozentig, glaube ich, dann also bekommen so, außer in so bestimmten Details. Und also diese Thematik, man sollte mehr auf Archive oder so zurückgreifen, kann ich total nachvollziehen. Aber dann kommt die Frage, okay, für eine Ausstellung zeige ich, also ich nehme in eine Ausstellung Archivmaterial, ne, real, also physisch mit rein, kann ich nachvollziehen. Wir reden jetzt von einer künstlerischen Arbeit, die nicht per se nur für irgendwie große Ausstellungen gemacht ist, sondern ne, so, wie sieht es dann aus? Also weil dann beginnt ja auch wieder ein Thema der, also, ne, so, der Nachhaltigkeit. Soll ich meine zweite Frage gleich hinten anhängen?
Ganz kurz was dazu sagen.
Ja.
Also ich denke auf jeden Fall jetzt, also so ganz grundsätzlich gesprochen, nicht nur auf Susannes Arbeit bezogen, dass es einfach wichtig ist, immer so dieses Thema von Anfang an mitzudenken, also auch bei jedem künstlerischen Projekt oder jetzt zum Beispiel, wenn ich eine Ausstellung mache, ich glaube, man kann das halt immer schlecht dann sozusagen so von hinten aufsatteln, das Pferd, so, ne? Also, sondern einfach irgendwie von Anfang an gucken, beispielsweise in einer Ausstellung, was kann man auch für Materialien für die Präsentation verwenden? Was gibt es dafür schon? Wie können wir, wenn wir was neu produzieren, das vielleicht nach der Ausstellung weiterverwenden? Können wir mit Materialinitiativen zusammenarbeiten? Also hier in Berlin zum Beispiel gibt es Materialmafia. Es gibt eigentlich in fast jeder größeren deutschen Stadt mittlerweile eine Materialinitiative und die sind ganz toll. Also die machen super Workshops auch und sind wirklich toll in der Zusammenarbeit auch, ne? Also wenn man Ausstellungen macht beispielsweise. Und dann ist es natürlich so, mit einer künstlerischen Arbeit oder mit einer Ausstellung, dass man immer einen Fußabdruck hinterlässt, ne? Ist klar, aber es gibt dann ja einfach so diese andere Seite, dass man ja einfach auch was erreicht, ne? Also man erreicht die Leute, diskutiert über bestimmte Themen, so, ne? Also ich glaube, das ist halt so diese Ambivalenz auch oder so.
Ja, also zum Beispiel ganz konkret, dass in dieser Arbeit mit den Seiden zum Beispiel, also da hätten wir ja Wände bauen können, haben wir aber nicht gemacht, sondern wir haben die 5000 Euro, kann ich jetzt mal so als Volumen für die Produktion der Wände, direkt nach Plauen in diese kleine Seidenweberei, die ist in Thüringen da in der Nähe, diese Uranbergbaugebiete, praktisch diese Seiden gewebt. Und die Seiden, die sind so gut wie damals. Also die sind jetzt ungefähr 6 Jahre alt und die ziehen als kleine Päckchen, also kein Riesentransport, immer dahin, wo die Arbeit gezeigt wird. Und das ist, sagen wir so, jetzt ein Detail, wo ich schon seit irgendwie fast 10 Jahren beschließe, in meinem Studio wird es keine neuen Wände, wenn es nicht sein muss, geben. Also wenn ich da Einfluss habe drauf, bei Solo-Ausstellungen oder aber auch bei Gruppenausstellungen, frage ich immer nach, so, muss das jetzt echt sein? Oder diese Prologarbeit am Anfang mit den Plexigläsern, die sind ja praktisch aus dem Standard rausgenommen, aus der Produktionskette und werden zurückgegeben in die Produktionskette. Die reisen gar nicht, sondern reisen tun ein Päckchen 20x25 cm groß von diesen 50 Drucken. Und jetzt mit den Heliogravüren war das damals auch so, dass ich gedacht habe, ich will diese Pigmente natürlich verwenden, weil die Pigmente haben ja diese Ausstrahlung. Aber ich nehme eine Technik, die praktisch den Drucker, also es gibt so ein paar Sachen, also ganz pragmatisch. Ich arbeite nur noch mit Leuten, die ich gut kenne, die bei mir in der Neighborhood sind und irgendwie vermutlich Künstler oder Künstlerin, die ich irgendwie mit den Produktionsbudgets so auch dann mittragen kann. Oder eben, ich drucke ganz viel selber. Und da gibt es eben nur ein paar Sachen, die ich selber machen kann. Zum Beispiel Fotogramme in der Dunkelkammer oder eben so mit Detlef die Heliogravüren und mit Uli jetzt bei CU Berlin die Direktdrucke, Monotypien und so, und dann kommt schon immer wieder auch ein Tintenstrahldruck rein, obwohl ich wirklich ganz lange keinen Bock mehr hatte auf diese Epson-Dinger, weil da sieht man ja wirklich mit beiden Füßen in der absoluten, also im Desaster, weil diese Tinten sind wirklich so hochtoxisch, also man will echt nichts wissen, aber zum Beispiel drucke ich fast nichts aus im Studio. Mein Drucker ist jetzt 14 Jahre alt, scheinbar hat er den Obsoleszenzmoment überlebt, indem ich ihn einfach 3 Jahre verpackt hatte. Also ich weiß nicht warum, aber normalerweise leben die Drucker ja 3 Jahre, dann haben die Obsoleszenz und dann werden die ja kaputt. Aber es gibt eben so bestimmte Sachen, wo man so, ich glaube, es ist ganz pragmatisch im Grunde. Man beschließt das, ja, und dann wird das Studio so umgebaut. Und dann.
Also ein Punkt ist ja auch zum Beispiel, eher auf Festplatten alles gespeichert zu haben und nicht in der Cloud. Ne? Also das ist halt auch, damit kann man, glaube ich, schon mal seinen Fußabdruck extrem verringern. Ja. Hat das ungefähr die Frage beantwortet?
Ja, also das ist sozusagen grundsätzlich ein nachhaltiger, reduzierter Leben. Es hat jetzt nicht explizit was mit Fotografie zu tun. Nö, weil das wäre ja bei jedem anderen künstlerischen oder ne, Medium auch der Fall. Also klar, für jedes Medium so ein bisschen, aber es ist jetzt nicht speziell Also es ist ja schon die Frage, wie kann man nachhaltig in der Fotografie sein?
Ja, genau, indem man eben viel darauf verzichtet, also wenig fotografiert, nicht Cloud-Services nimmt. Das ist ja nachhaltig in der Fotografie. Druckmethoden nimmt, die eben nicht Tintenstrahldruck sind zum Beispiel oder so wenig wie möglich. Also es gibt halt ganz pragmatisch, ich sage ja, das hat nichts mit der künstlerischen Arbeit zu tun jetzt. Das ist außerhalb der künstlerischen Arbeit, ob ich mit Radioaktivität arbeite oder Dokumentarfotografin bin und Leute fotografiere, was auch immer. Die Entscheidung kann man nur für sich selber treffen und dann kann man eben anfangen, wie so das Studio umzubauen. Also jetzt nicht physisch, sondern einfach zu sagen, wo fällt das weg jetzt? Also und das ist, ich habe das irgendwie 2015 für mich beschlossen. Es gibt ein paar pragmatische Dinge. Ich bin auch eine absolut Hardcore-Feministin in dem Punkt. Ne? Also könnt ihr schon vorstellen, wie viele Leute bei mir dann arbeiten, die, also ne, da muss man einfach so ein paar Entscheidungen treffen, mit wem arbeitet man, wenn man Archivrecherche macht zum Beispiel, kommt man immer zuerst an bestimmten, die allgemeinen Verdächtigen und dann kann man tiefer graben und dann guckt man, irgendwann findet man auch zum Beispiel die weibliche Vertreterin dieses Genres. Und das mache ich auch in der Lehre so und in der Lehre haben wir ja in Karlsruhe seit 2020, glaube ich, während Corona haben wir das Sustainable Photo Lab angefangen, da haben wir angefangen Pflanzen zu sammeln, damals mit einem Seminar mit Akimbode Akimbie und mir, Walking and Seeing. Akimbode ist gelaufen und ich habe gesehen und alles, was wir gefunden haben, haben wir gesammelt, haben daraus Entwickler gekocht und haben dann entwickelt. Aber alles war nachhaltig und essbar. Und die haben halt nicht lang gehalten, die Bilder, aber ist ja nicht so arg schlimm. Ne? Dann kann man dann scannen, wenn man will. Also und das ist eben auch was, finde ich, was eben auch Lena und ich oft im Studio diskutieren oder so, wie schaltet man dieses Gefühl, dass ich kann nicht 100%, also weil dann kommt der Scanner und dann hat man wieder so ein digitales Bild erzeugt und damit Energie verbraucht. Also, aber es ist wichtig, finde ich, für Studierende zum Beispiel die Ergebnisse ihrer Forschung zu behalten. Dann sagt man einfach, mach sie einfach nicht auf die Cloud. Dann hast du es ja auf der Harddisk. Aber trotzdem, ja, also solche Sachen, finde ich, kann man immer wie so jeden Tag mitdenken. Es ist eigentlich nicht so ein arges.
Ich würde auch noch mal kurz was ergänzen, also spezifisch zur Fotografie. Also was du ja zum Beispiel auch machst, also jetzt heutzutage irgendwie mit den digitalen Bildern kriegt die Fotografie ja auch sowas Immaterielles und du holst ja wieder diese Materialität zurück eigentlich als Thema. Ne? Also das finde ich ist halt auch ein Punkt, der noch wichtig ist und zu beachten. Und dann wollte ich auch noch sagen, also die, was ich vorhin schon mal kurz gesagt hatte, dass der Energiebedarf für die Herstellung einfach so wahnsinnig hoch ist und nicht so sehr während der Nutzung. Also das heißt wirklich, dass es eigentlich die effektivste Maßnahme ist, eigentlich die Geräte zu reduzieren und einfach zu reparieren, zu pflegen. Das ist wirklich das A und O im Grunde, ja. Also möglichst wirklich in Betrieb halten und also was ich zum Beispiel auch mache, dass ich halt viel, also jetzt zum Beispiel ein Telefon oder so kaufe ich eigentlich immer gebraucht. Also da gibt es Refurb, da gibt es Swappy, da gibt es ItMobs, also gibt es so tolle Anbieter, wo man wirklich super tolle Kameras oder Mobiltelefone mit Kamera kaufen kann zum Beispiel.
Ich würde vielleicht was zu deiner Frage ergänzen, weil man den Fokus, also man stellt sich die Frage, wie kann man mit der Fotografie nachhaltig arbeiten? Ich glaube, der Fokus liegt eher, wie arbeite ich? Also nicht unbedingt um die Fotografie selbst, sondern arbeite ich zum Beispiel mit einem nachhaltigen Stromanbieter? Fahre ich zum Shooting? Muss ich immer fliegen? Muss ich mit dem Auto fahren oder kann ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren? Also ich glaube, es ist eher die Frage, wie arbeite ich? Und wenn man das berücksichtigt, arbeitest du auch in der Fotografie dann nachhaltig tatsächlich. Also Cloud-Fragen, fällt mir jetzt gerade auch nicht sonst was anderes. Also,
ja, faire Arbeitsbedingungen ist genau, auch nachhaltig. Ja. Eben darauf achten, dass es eben Leute, dass es eben viele Leute trifft sozusagen.
Genau.
Ja. Mit wem man arbeitet.
Ja, oder auch, wie sieht die eigene Website aus zum Beispiel, ne? Also so grundsätzlich ist es so, umso komplizierter die Website, umso mehr verbraucht sie eigentlich. Man kann Systemschriften verwenden, man kann vielleicht überlegen, ob man einen dunklen Hintergrund wählt, vielleicht nicht ganz so viele Bilder oder Videos, ne? Also es sind so Kleinigkeiten, aber in der Summe macht es dann schon was aus, denke ich, wenn immer mehr Leute darauf achten.
Ja, es gibt zum Beispiel, also genau in diesem nachhaltigen Fotografie-Seminar, was wir gemacht haben über die letzten 3 Jahre in Karlsruhe, haben wir eine Schrift, die ist praktisch, also wenn man druckt mit der Schrift, verbraucht man die Hälfte der Tinte, weil die ist innen hohl, aber man kann es trotzdem gut lesen. Also es ist völlig irre, eigentlich so pragmatisch, so leicht. Oder auf dem Internet, so dass die Bilder wie so jedes zweite Pixel nur leuchtet und jedes zweite andere Pixel ist ausgeschaltet und nur wenn du den, also du erkennst das Bild ziemlich gut sogar und wenn du dann draufklickst und das groß haben willst, dann nimmt das praktisch einmal kurz das volle Volumen. Und es gibt, glaube ich, so viele, also es gibt ja auch diesen Verband der nachhaltigen Galerien zum Beispiel, hat sich ja jetzt in Berlin da aufgetan, aber es gibt auch einen nachhaltigen Designerverband und mit den Designern zum Beispiel kann man ja auch die Bücher dann machen, wenn die sich schon dazu committen, dass sie nachhaltig arbeiten. Und ich habe das Gefühl, das ist wie so ein Lauffeuer, es verbreitet sich so und man muss halt einfach nur wie doppelt so viel Zeit erstmal brauchen, um die Personen zu finden, weil die sind eben nicht sofort auf dem ersten Search. Und dann gibt es, also ich habe da voll Hoffnung, ja, weil ich glaube, es verbreitet sich so stark und man hat auch so Lust darauf, weil es auch neue Methoden sind und eigentlich auch ziemlich coole Leute immer.
Ja, und von Helena und Christian werden wir ja sicherlich dann auch noch mal etwas mehr zu zum Beispiel Publikationen, Papier, Druckereien und so, ne? Also es sind auch alles Punkte.
Genau, ich würde mal eben das Wort von dir nehmen, Jule, weil irgendwie ist gerade so eine schöne Überleitung. Irgendwie vielen Dank irgendwie für die Gespräche und auch die Fragen. Vieles, was angesprochen wurde, jetzt im Nachhinein irgendwie, da war ich auch geistig irgendwie dabei und hatte das noch so auf meiner Liste. Und wie gesagt, wir haben jetzt ungefähr eine halbe Stunde Pause. Unten ist die Bar offen und die Designer bzw. Buchgestalter wurden angesprochen. Wir haben einen Büchertisch von Shiftbooks unten, den könnt ihr schon anschauen. Shiftbooks wird auch gleich in dem Bookslot ihre Arbeit vorstellen. Und auch Lotte, magst du einmal aufstehen? Und Hermann von MPB sind heute da und sind auch für eure Fragen da, was so rund irgendwie gebrauchte Technik, Verkauf, Wiederverkauf, Kreisläufe angeht. Ich wünsche uns ein schönes Gespräch unten. Bis gleich.